Gemeinschaft seines Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Ihr Lieben, in Naumburg, dort wo ich auch studiert hatte, Examen, Bibelkunde, Neues Testament. Der Dozent fragt den Prüfling nach dem Philipperbrief, was denn da so drin steht. Der Student sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Schweigen. Der Dozent sagt, da steht ein bisschen mehr drin. Und abermal sage ich, freut euch. Schweigen. Gut, der hat es erfasst und der Student, er konnte es sich leisten, das war wirklich ein Profi, der später ein namhafter Theologe wurde und etliche Bücher geschrieben hat. Eberhard Jüngel, vielleicht da hat der eine oder andere den Namen schon gehört. Diese Freude. Ja, in der Passionszeit, dieses Thema. Von Eike hatte schon darauf hingewiesen. Also in dieser Zeit, in der wir das Leiden und Sterben Jesu Christi bedenken, dieser Sonntag, der geprägt ist von der Vorfreude, das hinüber hinaussehen über den Tod, was da kommt an Herrlichkeit, dieses Stück Ostern, das ist im Blick. Jesus Christus, das bedenken wir in der Passionszeit, ist für uns mit all den Lasten, die auf uns liegen, ans Kreuz gegangen und wir sind frei. Er stirbt, damit wir leben und ewiges Leben. Ein kleines Ostern, mitten in der Passionszeit. Freude im Leid, das ist das ganze Thema des Philipperbriefes. Thema Freude. Freut euch im Herrn, in jedem Kapitel beinahe wird dieses Thema direkt angesprochen. Nun können wir denken, der Paulus bei diesem Thema sitzt gemütlich am Mittelmeer, am Strand oder der Palme, vielleicht ein Glas Rotwein in der Hand. Ganz anders. Gefängnis. Paulus im Gefängnis. Und ich lese dazu den Text aus dem Philipperbrief. Vielleicht haben einige am Anfang das schon entschlüsseln können, dieses Durcheinander dieser Predigtworte. Aus dem ersten Kapitel gleich. Die Verse 5 bis 21 sind vorgegeben, aber die sind so aus dem Zusammenhang gerissen, dass ich unbedingt die paar Verse vorher und nachher noch mitlese. Ich denke, ihr könnt alle gut und lange zuhören. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, da fällt es etwas leichter als mit Papa Luther. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Nun der eigentliche Predigttext. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit dem Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bin oder sterbe, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Soweit der Predigttext und die folgenden Verse. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde bin, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Herr, wir danken dir für dein Wort. Schließ es uns auf. Amen. Paulus ist gefangen im Gefängnis, vermutlich in Ephesus. Manche meinen auch Rom, aber Ephesus liegt näher. Und wartet auf seinen Prozess, der durchaus mit dem Todesurteil enden kann. Und in dieser Situation, ich freue mich. Und ich werde mich auch weiterhin freuen. Gefangen und doch frei. Unsere Freude, meine Freude, ach, die ist doch so oft abhängig von äußeren Dingen. Wie es mir gerade geht, so freue ich mich oder eben auch nicht. Was ist bei Misserfolgen, bei Versagen, wenn ich kritisiert werde oder gar abgelehnt werde, was ist dann damit? Bei Krankheit, bei Depressionen gar. Vielleicht aber können wir doch von Paulus etwas lernen. Versuchen wir es. Wir wissen ja, dieser Paulus hatte etliche Lasten zu tragen. Er schreibt davon im Römerbrief. Von Ängsten, die er durchaus auch hat. Na klar. Von Hunger, Kälte, Gefahr, Bedrohung. Und, das muss leider auch gesagt werden, die größten Probleme, die er hatte, die kamen von innen, aus den Gemeinden. Da war geistlicher Hochmut. Und geistlicher Hochmut ist etwas ganz Schlimmes, weil der eben nicht erkannt wird, dass es Sünde ist und dass es von Gott trennt. Man meint voll mit Gott zu gehen und geht voll vorbei. Neid und Streit sind Folgen. Wir hörten, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Was ist das für eine Verkündigung? Im Hintergrund vielleicht sogar nicht so bewusst neidisch auf die Autorität des Paulus, der die Gemeinden zum Großteil gegründet hatte und der mit Gott auf engster Weise verbunden war. Sich vielleicht selber doch bis ins rechte Licht drücken. charismatische Predigt, die Leute hängen an den Lippen. Man wird stolz dabei, guckt auf sich. Das Ego halt, das dicke, dicke Ich. Sie müssen nicht länger, jetzt wenn der eingeknastet ist, im Schatten des Paulus stehen, Sie können jetzt selber auf der Bühne stehen. Und vielleicht wirkt der Paulus auch zu bescheiden. Ein Apollos war doch da etwas ganz anderes. Ein Superman, ein Geistlicher. Etwas ganz anderes, der durch seine Geisteskraft glänzte und überzeugte. Spritzige Predigten, große Auftritte, richtige Events. Und der Paulus dagegen, mit seiner Predigt vom Kreuz, baut das auf. Außerdem macht er nicht viel von sich her. Arm. In fast allen Gemeinden außer Philippi, das war mit der Gemeinde, stand er ganz besonders in einem engen Verhältnis. Sorgte er selbst vor seiner Ernährung als Zeltmacher. Vielleicht kam da noch Verdächtigung dazu, wie das manchmal so ist. Naja, aber weiß, warum der im Knast sitzt, dass ihn Gott da nicht davor bewahrt hat. Irgendwas muss doch bei ihm faul sein. Und trotzdem Freude. Bei all dem Freude. Der Blick ist nicht auf den Kerkerboden gesenkt. Er kreist nicht um seine Leiden. Selbstmitleid könnte man auch tun. Er rechnet das Böse nicht zu. Da klingt das Hohelied der Liebe auf, nicht? 1. Korinther 13, rechnet das Böse nicht zu. Man merkt, wenn man sich mit Paulus beschäftigt, hinter diesen Worten, die wir kennen als Kernworte, da steckt richtig Leben dahinter. Das ist nicht so dahergesagt, das ist mit dem Leben bezeugt. Ja, vielleicht wird er hingerichtet. Aber er hat erfahren, je mehr die Gemeinde bedrückt wurde, desto stärker wurde sie. Hat sie mehr Mut und Geisteskraft, gerade Christus zu bezeugen. Und das steckte an, das überzeugte. Und so wird es auch sein, wenn ich getötet werde, sagt er sich. Und dann bin ich bei Christus. Freude trotz allem und eine Gewissheit trotz allem Augenschein. Klar, diese Freude kann man nicht machen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, jetzt will ich mich freuen ab heute. Und das ist eine Sache, die der Geist Gottes schenkt. Und nur er kann das schenken. Wir kennen es ja aus der Apostelgeschichte. Da sitzt Paulus auch im Gefängnis mit dem Silas zusammen und sie singen geistliche Lieder, vom Geist erfüllt. Und der Kerkermeister, was ist denn hier los, nicht? Und er kommt zum lebendigen Glauben, lässt sich mit seiner ganzen Familie taufen. Ein Glaube, der im Gefängnis frei sein lässt. Und am Ende des Philipperbriefes, da erfahren wir, dass sogar Menschen aus dem Hause des Kaisers gläubig geworden sind. Freude. Es wird zum Heil ausgehen. Ich weiß, so schreibt er, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung, Luther übersetzt Heil, ist auch eine gute Übersetzung, stehen wird. Zweierlei. A, weil ihr für mich betet. Und zweitens B, weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Da haben wir die Rolle der Glaubensgeschwister. Und das ist so wunderbar, ihr Lieben, das haben und das spüren zu können. Dass man nicht allein dasteht im Glauben und wenn man angefochten wird und so, sondern dass da andere da sind, die man bitten kann, du bete doch mal für mich, ich habe diese und jene Schwierigkeiten. Paulus hat es geschrieben, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wieder so ein Wort, ein gelebtes Bibelwort. So hat es Paulus gepredigt. Und wir sehen, diese Predigt hatte Frucht gebracht. Die Leute sind gekommen aus der Gemeinde Philippi und haben ihn besucht. In Ephesus. Nicht, dass es ein ganz schönes Stück, das sie zu reisen hatten, um den gefangenen Paulus zu besuchen. Sie haben es getan, um ihn aufzurichten. Und auch sie verwandeln seine Traurigkeit in Freude. Durch ihr Gebet, durch ihre Gaben, durch ihre Fürbitte, dass sie gekommen sind. Und so hat es Jesus Christus ja verheißen. Das jüngste Gericht, wir kennen diese Szene, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht, neben dem anderen. Es ist eine Kraft, die zufließt, wenn man weiß, dass für einen gebetet wird. Ich glaube, das kennen wir alle. Ein wichtiger Dienst für die Gemeinde. Ein mir bekannter Pastor hat es mal gesagt, wenn wir so viel füreinander und für andere beten würden, wie wir normalerweise übereinander und über andere schimpfen und meckern, dann hätten wir bald keinen Grund zum Schimpfen und Meckern mehr. Durch euer Gebet, das war das eine. Das andere, der Beistand des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch den Beistand des Geistes Jesu. Der Geist schenkt die rechten Worte in der entsprechenden Situation. Hatte auch Jesus gesagt, ihr müsst euch nicht vorbereiten, wenn ihr vor das Gericht gestellt werdet. Ihr braucht nicht zu reden, der Heilige Geist wird es tun. Er wird euch sagen, was richtig ist. Und mit diesem Geist Christi kommt das Licht. Denn wo Christus in die Zelle kommt, da kommt Licht, das Licht der Welt. Paulus freut sich, weil sich eben dieses Evangelium so ausbreitet, auch wenn er im Knast ist, wie das Licht in der Dunkelheit. Hauptsache, für ihn das Evangelium läuft. Und das tut's der Verfolgung besonders. Was ist das Geheimnis? Sagt er auch, ich lebe, so sagt er im Galaterbrief, doch nun ich, sondern Christus lebt in mir. Luther hat es einmal so gesagt, das ist ein gutes Wort, der Glaube macht aus dir und Christus eine Person. Er in mir, ich in ihm. Hingabe, Lebensübergabe, Vertrauen, Glaube. Bei Christus sein heißt für Paulus Leben. Und daran ändert sich eine eventuelle Hinrichtung auch nichts. Der Tod ändert das nicht. Und damit ist die Todesangst besiegt und auch das, was die anderen machen können, die ihn bedrücken. Sodass er sagen kann, Luther übersetzt so, ich habe Lust abzuscheiden. Die neue Genfer, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Hier redet halt einer, der eine ganz enge Lebens- und Liebesbeziehung zu Jesus hat. Ein Hinfreuen auf den Herrn. Und dann kommt dieser steile Satz, der manchmal auch auf dem Friedhof so dahingeworfen wird. Aber der so voller Leben ist. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. So kennen wir es aus der Luther-Übersetzung. Nicht, da ist manches auf den Kopf gestellt. Christus, mein Leben, Sterben sogar mein Gewinn. Damit geht Paulus in die Vollen, damit entmachtet er den Tod. Damit bricht Ostern durch. Bei Christus sein. Das ist eben die Aussicht, in aussichtsloser Lage. Ich hatte schon einmal Dag Hammarskjöld zitiert, nicht wahr, der dies auch so auf den Punkt bringt. Glauben heißt, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu erfahren. Nicht, das ist es. Abhängigkeit von Gott, nicht im Zweifel, sollte Gott gesagt werden oder sollte ich dann zu kurz kommen, wenn ich mich ganz auf Gott einlasse. Nein, gerade das ist das Glück, ganz von Gott abhängig zu sein. Das sind Kämpfe, noch und noch, da werden wir angegriffen, alles klar. Aber das dürfen wir im Auge behalten, trotz allem. Dann das Weitere, ich bin hin und her gerissen, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen, bei Christus zu sein, das wäre bei weitem das Beste. Nun, wir wissen ja, Paulus war bis in den dritten Himmel entrückt worden und hatte da hineinblicken können in die himmlische Herrlichkeit, die einfach mit menschlichen Worten nicht zu beschreiben ist. Da reichen keine Worte einfach. Und er wollte am liebsten dort bleiben. Kann man nachvollziehen. Aber seine Aufgabe war jetzt erstmal hier. Und sagte, okay, wenn es besser ist, dann so, wie er will. Sterben, ein Gewinn. Wenn wir in die Niederung schauen, dass wir erstmal sterben, alles andere als ein Gewinn. Eine bittere Seite, auch für Christen. Menschen loslassen, die einem lieb sind. Selber sehen, nicht mal wie die Kräfte verlassen, wie man immer mehr loslassen muss. Ein Verlust. Sterben ist eben nur dann Gewinn, wenn Christus das Leben ist. Nur dann. In dem Wissen, ich komme zum Geliebten. Es geht letztlich nicht darum, dass äußerlich alles glatt geht, ist klar. Das ist nicht das sinnerfüllte Leben. Das kann ganz anders sein. Wir denken vielleicht an die Sophie Scholl. Sie hätte auch anders leben können, aber sie wusste, das ist jetzt dran, dagegen zu protestieren. Und ja, wenn sie gekniffen hätte, wäre das nicht ihre Lebenserfüllung geworden. Und wer hätte sagen können, oder wer würde sagen, dass sie ihr Leben verfehlt hat, weil sie eben genau das tat, was jetzt dran war, gegen das Nazi-System aufzustehen. Die Gründerin der Hospizbewegung sagte, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Füllung. Das kann ein kurzes Leben sein, das ganz und gar erfüllt ist, wie das eben von jener Sophie Scholl. Und das Wissen dann noch, ja, das Beste kommt noch. Elsbeth, du hast das oft zitiert, dieses Buch von der Corrie ten Boom. Freu dich, das Beste kommt noch, hat vielleicht der eine oder andere gelesen. Rieneke hat einen ähnlichen Titel gehabt, das Schönste kommt noch. Und auch bei Corrie, dass es richtig durchlebt, das sind nicht hier bloße Worte. Ihr Vater, von der Gestapo ins Gefängnis geführt, mit ihm die ganze Familie, sagte immer wieder, und nun kommt das Beste. Nun kommt das Beste. Und so geht er ins KZ und kommt um. Äußerlich gesehen und innerlich das Beste. Der Ewigkeit her gesehen. Da haben wir viele Zeugen. Bonhoeffer vor der Hinrichtung, als er auch dem Hitler-System widersteht. Das ist das Ende. Für mich kommt das Leben. Freiheit. Ganz anders als die Henker, die äußerlich frei sind und innerlich gefangen. Billy Graham starb vor kurzem. Maschinenwerk Gottes, wie er genannt wurde. 99-jährig. Er hatte hinterlassen, eines Tages werden Sie lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie kein Wort. Ich werde lebendiger sein, als ich jetzt bin. Nur meine Adresse wird sich geändert haben. Ich werde in Gottes Gegenwart eintreten, in seine liebende Umarmung. Das ist Freiheit. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Woher kommt sie? Wir haben es gesagt. Durch die enge Bindung an Jesus, wo eben Jesus die entscheidende Schaltstelle im Leben ist und nicht das dicke Ich. Ihr Lieben, der Philipperbrief, Post aus dem Gefängnis, damit auch wir in diese Freiheit kommen. Dafür sind ja diese Sachen überliefert. Nicht nur für die Gemeinden damals, sondern auch für uns heute, die wir hier versammelt sind. Sonntag Lectare, freut euch. Was auch an Dunklen dazwischen sein mag, hinblicken auf Ostern. Lectare heißt diesen Weg Jesu hineinholen in das eigene Leben. Ein Segen liegt vor uns. Ein Segen, der eben alle Vorstellungskraft übersteigt. Das Beste kommt noch. Amen. Und der Friede, der von Gott kommt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Jesus Christus.